Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Perspektiven am 20. Juni 2010. Heute feiert Eugen Drewermann seinen 70. Geburtstag. Drewermann ist einer der bekanntesten Kirchenkritiker weltweit. Mit seinen über 70 Büchern hat er Millionen Auflagen erreicht und mit seinen psychotherapeutischen Vorträgen zieht er die Menschen magisch an. Hans-Jörg Schulz hat Eugen Drewermann in Köln getroffen und mit ihm ein biografisches Gespräch geführt.
Eugen Drewermann, Albert Schweitzer war für Sie schon als Junge das große Vorbild. Warum sind Sie damals nicht Arzt geworden?
Das wollte ich in der Tat. Ich hatte neben Seefahrerfantasien wie alle 14-Jährigen auch den Gedanken zu überlegen, wie man Menschen helfen könnte. Und da war Albert Schweitzer ein ganz großes Vorbild. Er vermittelte die Ethik Schopenhauers als Christ. Das ist für mich mein Leben lang faszinierend geblieben, denn es ist mir nie als richtig vorgekommen, dass man es als Normalität begreifen dürfte, Menschen jung, einfach weil sie 18 Jahre alt sind, auf Befehl des Staates sind, zu Spezialisten im Töten auf den Kasernenhöfen der Welt zu trainieren. Albert Schweitzer war dagegen. Es ist mir nie als richtig vorgekommen, dass man Tiere quälen dürfte, dem menschlichen Ausbeutungsinteressen zuliebe. Selbst wenn die christlich verfassten Kirchen in beiden Punkten sich sehr affirmativ bekannten. Krieg ist Teil der Wirklichkeit. Kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Das war innerhalb der Papstansprache 1955 bei der Wiederbewaffnung Westdeutschlands. Und was die Tiere anging, so war die ganze Schöpfungsordnung ausgelegt auf das Zentrum des Menschen und seinen Nutzgebrauch über die Kreaturen. Mitleid spielte da keine Rolle. Albert Schweitzer aber verkörperte es und er handelte als Christ so, dass er aufhörte, Professor zu sein, um Jesus näher zu kommen. Das war für mich beispielgebend. Ich habe später dann gedacht, Ärzte haben wir genug in Deutschland, aber Menschen, die sich um die Seele kümmern, viel zu wenig. Theologie war also mir nahestehend und dass dann die Kombination mit der Psychotherapie daraus wurde, war eigentlich nur folgerichtig.
Also Sie haben die Theologie gewählt und in der Jugend ist man ja irgendwo immer auf Sinnsuche, nach dem Sinn des Lebens. Haben Sie dabei begonnen, die Frage nach Gott zu stellen?
Wenn ich ehrlich bin, hätte ich ohne Gott gar nicht leben können. Ich bin groß geworden in dem Durcheinander der Kriegswirren. 44, 45 ist mein kleines Heimatdorf Berchkam, 6000 Menschen, eine reine Bergarbeitergemeinde. Der chemischen Anlagen wegen, der Hydrierwerke wegen, nach dem Farbe-Tropschverfahren, schachbrettartig über 80% in Schutt und Asche gelegt worden. Dann kam hinzu 1946, wie wenn es noch nicht genug wäre, der schwerste Grubenunglück des Steinkohlenbergbaus in deutscher Geschichte. Die ganze Schicht am 20. Februar 1946 blieb unter Tage durch eine Schlagwetterexplosion. Das war für die Gemeinde mehr als verträglich. Und beide Erfahrungen, was Angst aus Menschen machen kann und wie Verzweiflung wirkt, waren für mich als Kind evidentermaßen eigentlich gar nicht durchzustehen, außer einem Bezug jenseits aller menschlichen Bezüge. Ich habe natürlich damals mit 5 Jahren, 6 Jahren geglaubt, wie ein Kind es tut, aber ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, es so zu vertiefen, dass es dem Vernunftstandpunkt entsprechend ist, der Aufklärung entspricht, aber in den Inhalten nicht verloren geht. Andererseits hatte ich große Zweifel an den Gott, den die Kirchen verkünden. Das ist ein Gott, der immer hilft, wenn man ihn bittet, der stark und mächtig in die Geschichte eingreift, der ganze Völker, sein eigenes insbesondere, geführt hat, fremde Völker vertrieben hat. Ein Gott im Grunde mächtiger Gewalt, ein oberster Richter und Herrscher der Menschen auf Ewigkeit hin, aburteilt zu Himmel und zur Hölle. Dies alles konnte ich so nicht glauben. Es war mir sehr entfernt von der Welt, wie ich sie mir hätte wünschen mögen. Und dann in der Botschaft Jesu auch Glaube gefunden zu haben. Da geht es nicht darum, Menschen zu verurteilen, sondern sie zu verstehen. Und es geht nicht darum, vor irgendeinem Unglück bewahrt zu werden, aber für die Wahrheit inwendig gefestigt zu sein. Ich glaube Gott, so wie Jesus ihn gelehrt hat, aber ich muss zugeben, dass ich viele Probleme der Theologie. Die Frage nach der Rechtfertigung angesichts der Absurditäten, unglaublichen Grausamkeiten der Evolution, nicht hätte für wahr halten können.
Wenn Sie so anders über Gott reden, als Ihre Kirche das immer getan hat, warum sind Sie dann Priester geworden?
Weil das der einzig gesellschaftlich akzeptierte Art war, um das zu tun, was ich wollte, Seelsorge zu treiben. Das hätte ich nicht gut mit 17, 18 Jahren mir vorstellen können, ganz auf eigene Faust hin. Aber ich habe die katholische Kirche in Kauf genommen. Ich wollte nie ihr Beamter werden. Und sehr stark beeinflusst hatte mich auch als Schüler bereits die Lektüre von Søren Kierkegaard. Der lehrte klar und eindeutig, dass nicht die Kirche darüber bestimmt, was ein Christenmensch ist, sondern dass es gilt, als erstes nach dem Vorbild Jesu die eigene Person zu formen. Und daraus mag sich ein Zusammensein von Menschen durch Existenzmitteilung hin zu einer glaubwürdigen, erneuerten Art des menschlichen Umgangsformen. Aber die verfasste Kirche stellt alles auf den Kopf. Die Christenheit ist ohne Christen eine reine Luftveranstaltung im Sinne Kierkegaards, und schuld daran vor allem sind in seinen Augen die Theologiedozenten gewesen, die über alles reden, ohne jede innere Betroffenheit, die unglaublich viel zu wissen vorgeben über den historischen Gottesglauben im alten Israel, quer durch 1000 Jahre Bibelgeschichte, aber die man niemals fragen darf: Was tröstet dich, wenn deine Frau stirbt? Was machst du selber auch nur mit der Angst einer Studentin, die am Morgen oder nach der Vorlesung ihren Traum mitteilt? Wie gehst du um, wenn deine Kinder aus dem Ruder laufen? Was geht in dir vor sich, wenn du siehst, wie ein Kollege an Krebs dahingerafft wird? Er ist dein Freund, aber es kann dich auch betreffen. Was dann? Was gilt wirklich? Das ist für mich erschütternd später geworden, zu sehen, wie viele Theologen sind, die nur noch sprechen. Sie glauben im wirklichen Sinn an gar nichts mehr. Es sind für sie Sprachspiele, austauschbare Gedanken einer bestimmten Zeit, die man historisch erklären und verstehen kann. Aber was es wirklich bedeutet, existenziell, davon darf nicht die Rede sein, dann würde die Ruhe in den akademischen Anstalten erheblich aufgemischt.
Dieser psychoanalytische Ansatz, von dem her Sie kommen, für den Sie sich auch schon so früh interessiert haben, hat der Sie auch schon ganz früh von der Kirche entfremdet?
Das kann ich nicht sagen, merkwürdigerweise. Das hätte man glauben können. Aber da war die Kirchenrepression zu stark. Freud, wie Sie wissen, die Psychoanalyse, dachte antriebsfreudig, wollte irdisches Glück, wollte Menschen sich entfalten lassen. Ich halte das alles heute für richtig, aber damals war das so weit außerhalb. Ich wollte auf Menschen zugehen, aber ich war in dem Punkte sehr stark kirchengeprägt, gar keine Frage. Das hat mich viel gekostet in der Psychoanalyse, einen humanen Gegenentwurf überhaupt zuzulassen. Ich hätte den Aufstand als Einzelner für mein Glück zu kämpfen gegen eine 2000 Jahre alte, im Status der Unfehlbarkeit sich wähnende Kirche nicht ohne weiteres gewagt. Den Wehrdienst abzulehnen, das war was anderes. Für die Tiere einzutreten, was anderes. Für die dritte Welt was zu tun, ging alles in Ordnung. Aber für mich selber, das wäre ein schwaches Argument gewesen. So schien es mir damals.
Also Albert Schweitzer, das erste Vorbild, Jesus von Nazareth hat Sie auch immer begleitet und Sigmund Freud kam dann mit dazu. Wie passen diese drei zusammen?
Genauso kurios, wie ich es gerade schildere. Ich bin auf Sigmund Freud gestoßen wieder, nach jahrelangen Erläuterungen, dass er ein schlechter Philosoph sei, ein Pansexualist und Irrationalist, Atheist, ein Mann, um den Theologen sich nicht kümmern sollten. Ich bin auf ihn gestoßen durch die Erfahrung praktischer Seelsorge. Vielleicht um das Gemenge aus eigentlich jahrelangem Bemühen in einem Beispiel mal zusammenzuziehen, lässt sich's erläutern an einem Erlebnis, das tatsächlich, um genau zu sein, am zweiten Sonntag nach meiner Priesterweihe, nach der Sonntagspredigt sich ereignete. Ich war damals in einem Kurort und wusste nicht, dass die räumliche Versetzung von ein paar Kilometern bedeuten kann, geistig in einen tropischen Regenwald versetzt zu werden. Die Menschen kamen dahin mit allen möglichen seelischen Störungen. Sie suchten Hilfe, ohne sie zu finden, natürlich. Erwarteten sie auch, wenn's ging, warum nicht, von einem Pfarrer. Also ging ich gerade nach Hause von der Kirche durch den Kurpark, als jemand mich ansprach. Ich muss dabei sagen, ich hatte die Menschen bis dahin versucht zu verstehen auf dem Hintergrund der Existenzphilosophie, des deutschen Idealismus, der Literatur, Belletristik, Dostojewski, alles Mögliche, aber eben nicht wesentlich. Psychoanalytisch, vom Unbewussten wusste ich eigentlich gar nichts. Jean-Paul Sartre hatte behauptet mit Descartes, dass das in der Form auch gar nicht existiert, ein Widerspruch in sich schon. Das Bewusstsein selber erschafft sich seine Welt. Sowas hatte ich in- und auswendig. Nun aber erklärte mir der Mann mit Tränen in den Augen, dass er erst wenige Tage an dem Ort ist, aber sich verliebt hat. Er hat eine Frau kennengelernt, ein Kurschatten. Das scheint eine ganz harmlose Erzählung zu werden. Aber man kann die Bedeutung rasch ermessen, wenn man mal vergleicht, was ich hätte tun sollen und dem, was von diesem Mann her mir geboten schien. Sagen hätte ich müssen unbedingt nach 6 Jahren Theologiestudium, als Moraltheologe, als Beichtvater, dass er diese Frau natürlich meiden muss. Sie ist die nächste Gelegenheit zu schweren Sünde. Und ich sehe in seiner Zerrissenheit, dass er selber an dem Zustand leidet. Also er muss sich jetzt ermannen und Charakter zeigen. Das konnte er aber nicht. Es war in ihm etwas eingebrochen oder aufgebrochen, mit dem er nicht fertig wurde, von dem er aber spürte, dass er sein Recht hat. Nach über 20 Jahren Ehe erweiterte sich plötzlich die Wand seiner Wohnung in ein Unbekanntes. Ich kannte es nicht, er kannte es nicht und ich fühlte, dass ich kein Recht habe, ihm Vorschriften zu machen oder ihn zu verurteilen. Ich hätte ihn müssen begleiten, aber ich wusste nicht wie. Ich habe mir damals geholfen mit der Geschichte eines Mannes, der blind geworden ist aus Rechtschaffenheit und schickte einen Sohn in ein fernes Land nach Ekbatana, wo eine Frau auf ihn wartet, die ihn lieben möchte, aber sie kann's nicht, weil jede Nacht, wenn sie jemanden als Bräutigam in die Arme schließen möchte, er stirbt. Ein böser Dämon ist dazwischen. Diesen jungen Mann, Tobias, begleitet ein Engel Gottes, Raphael. Gott heilt und führt ihn zurück. Und auch sein Vater wird wieder sehend. Es ist die Erlösung zur Liebe aus einer Fessel und Blendung gewissermaßen, eines reinen Lichts der Moralität. Ich habe dem Mann gewünscht, der Engel Raphael möge ihn begleiten. Ich konnte es nicht in dem Moment, aber ich wusste, dass ich da dringend nachlernen muss. Das sind Prozesse nicht mehr rational zu steuern, nicht im Bewusstsein moralisch zu diktieren und zu kontrollieren. Das liegt im Unbewussten und dafür zuständig war die Psychoanalyse, also nahm ich mir vor, die zu lernen, um die Seelsorge zu erweitern. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich dann zu enormen Verwerfungen mit der katholischen Kirche führen muss. Ich wollte wirklich nur zunächst die Seelsorge erweitern.
Sie sind, Herr Drebermann, auch ein sehr politischer Mensch, mischen sich auch immer wieder ein in aktuelle Debatten. War denn Ihrer Ansicht nach Jesus von Nazareth dieser Mensch, war der zu seiner Zeit auch so ein hochpolitischer Mensch?
Das kann ganz leicht ein Missverständnis werden, wenn ich einfach sage, natürlich. Weil man in mancher Literatur mit Absicht aus Jesus eine Art politischen Revolutionär, speziell gegen die römische Besatzungspolitik in Palästina machen möchte, dann wäre Jesus ein Debütant und eigentlich ein gescheiterter Dilettant in Sachen Spartakus. Der hat immerhin gegen Crassus eine Zeit lang militärisch fast gesiegt und ist nur durch Tricks dann ausgeschaltet worden. Aber auch er wurde gekreuzigt und man hält das wirklich für einen passenden Vergleich. Jesus, der Rebell gegen Rom. Ich glaube, dass man die Bibel arg verfälscht und vor allem die ganze Botschaft Jesu damit durchlöchert. Denn es hätte Jesus, wenn es so wäre, überhaupt nichts, keinen einzigen Satz neu gebracht. Er hätte auch geglaubt an die Gewalt, er wäre gescheitert, als er zum Schwerte griff. Und wir hätten lediglich die Blutmühle der menschlichen Geschichte um eine Drehbewegung weiter rotieren lassen, ohne jegliche Veränderung. Jesus war politisch, aber in dem Sinne, dass er zum Ersten nicht politisch dachte, sondern zentral religiös. Der Unterschied ist leicht bei der Hand. Wenn Sie politisch denken, brauchen Sie Erfolge, die Sie kalkulieren und vorbereiten müssen. Also brauchen sie Zulauf, sie brauchen Massen, die sie organisieren und mobilisieren, sie brauchen Geldmittel, sie brauchen die Propaganda, die Medien, sie brauchen allerhand. Und um das zu gewinnen, müssen sie sich ständig korrumpieren. Das ist wirklich bei Matthäus und Lukas, ehe Jesus noch ein einzig Wort in der Öffentlichkeit sagt, eine Versuchung des Teufels. Jesus kriegt angeboten sämtliche Reiche der Welt. Er muss lediglich den Teufel anbeten. Das kann er haben. Das ist ungefähr die Introduktion, um Jesus zu verstehen, in dem mythischen Bild der Einleitung bei zwei Evangelien. Nehmen wir nur die Frage der Gewalt, in der ich sehr politisch aktiv bin, um nicht in diese Art Politik zu treiben. Im 19. Kapitel bei Lukas zieht Jesus ein in Jerusalem und man begrüßt ihn mit den Worten, die fast so klingen wie die Weihnachtsbotschaft. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, hat es da geheißen. Jetzt sagt man, Herrlichkeit Gott in den Höhen und Frieden im Himmel. Soll heißen, du bist unser rechter Messias, wenn du die Römer aus dem Land jagst. Wie in dem Psalm Salomos, wenn du den Stössel nimmst und in den Marser haust, um das Getreide zu mahlen. Dann bist du der rechte Mann. Und mit dem Frieden, den lassen wir da, wo er hingehört. Das ist eine göttliche Utopie am jüngsten Tag vielleicht. Politik ist anders, Verantwortung ist anders. Und jetzt muss ich nur so weiterreden und Sie spüren, wie empört ich bin. 700 Milliarden Dollar geben allein die Vereinigten Staaten nur für Rüstung aus. Die Bundesrepublik 35 Milliarden. Man muss froh sein, wenn sie jetzt endlich darauf kommt, sie könnte mal 3 Milliarden für Panzer und Flugzeuge einsparen. Wär's möglich. In derselben Zeit verhungern 50 Millionen Menschen. Jedes Jahr. Und die Vereinigten Nationen erläutern, dass man mit 20 Milliarden, das ist weniger als ein Dreißigstel des US-Haushalts für Militär, den Menschen, allen Menschen, Zugang zu Trinkwasser schaffen könnte. Für eine ähnliche Summe die Slums um die Großstädte auflösen könnten. Eine Welt, in der Kairo, Madras, Kalkutta, Sao Paulo ohne diese Herzkranzinfarkte 70 Kilometer um den Stadtring voller Elend endlich verschwinden würden, das wäre möglich. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht, weil Politik immer so war und wir brauchen Sicherheit. Und die schwätzt man den Bürgern so lange vor, bis dass sie wirklich bereit sind, wieder mal mitzumachen. Immer neue Gefahren werden erfunden. Wir, die Deutschen, verteidigen gerade unsere Sicherheit am Hindukusch, wie man weiß. Nie hat ein Afghane uns irgendwas getan. Wir müssen wirklich schon dahin gehen, dass Afghanen uns gefährlich werden, aber wir verteidigen unsere Sicherheit. Klar. Auch gegen den Mohnanbau sind wir. Wir hätten nur die Taliban lassen müssen. Die waren gegen Mohnanbau. Jetzt leben sie vom Mohnanbau, aber erst seitdem Amerikaner da sind und die Deutschen und viele andere noch. Dies alles ist mit der Botschaft Jesu nicht zu machen, da bin ich mir sehr sicher. Und in dem Sinn ist Jesus in den Auswirkungen politisch höchst revolutionär. Genauso im Umgang mit Geld, in den Fragen der Machtverteilung. Es gibt bei Lukas 22 im Abendmahlsaal wirklich eine testamentarische Rede. Noch ein Wort Jesu, die Herrscher der Welt willküren herunter auf ihre Untertanen und lassen sich dabei Wohltäter nennen. Bei euch nicht so. Sowas ist die Art, wie Jesus darüber hinweggeht. Er kämpft dagegen nicht an, weil es sinnlos ist, aber die Menschen ändern sich. Und das ist die Hoffnung Jesu, dann wird es auch anders. Die Strukturen können so sein, wie sie wollen. Von mir aus sollen die Römer regieren. Es ist nicht viel anders, als wenn Juden regieren würden und hätten immer noch die Wahnidee vom Militärmessias. Da ist vielleicht Kaiser Augustus sogar noch besser dran, als wenn diese an die Macht kämen. Menschen muss man ändern, um von der Macht frei zu werden. Das sind wunderbare Dinge.
Wir haben dieses starke politische Plädoyer gehört, wir haben das Theologische gehört und das Psychoanalytische. Zwei weitere Dinge sind noch sehr wichtig in Ihrer Biografie, Herr Drewermann, die Märchen und die Literatur, vor allem die russische Literatur. In Ihren Büchern stößt man ja immer wieder auf Dostojewski vor allem. Was bedeutet denn die große russische Literatur für Sie?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Wissen Sie, als ich zwischen Theologie und Psychoanalyse mich selber fühlte wie zwischen Eis und Feuer, und beides kaum zusammenbekam. Die Theologen sagten, das wussten wir doch, dieser Freud spinnt. Und die Psychoanalytiker sagen, das wissen wir doch. Die Kirche ist der Ort des kollektiven Ödipus-Komplexes. Es war sehr schwer, da eine geistige Brücke zu schlagen. War wie eine Befreiung, wirklich wie eine Lebensrettung. Dostojewski. Das war ein Mann, den ich als Kind bereits gelesen hatte, mit 17, 18 immer wieder, aber nun entdeckte in einer Bedeutung, wie ich es nie gesehen hatte. Bei Dostojewski entsteht eine Psychologie aus den Gefühlen, aus den Trieben, wie in der Psychoanalyse. Es kann aber auch umgekehrt gehen, die Gefühle entstehen aus den Gedanken. Das ist ein Ringstrom, wie wenn Sie am Ufer des Meeres stehen und sehen bei Sonneneinfall, wie die Wolken aufsteigen, übers Land ziehen, abregnen, große Ströme bilden und zurückfließen. Eine ungeheure Energie, die im Kreis sich bewegt. So sah Dostojewski die menschliche Seele. Anders ausgedrückt, er konnte Gott nicht beweisen, wie die Theologen es gern gehabt hätten. Er konnte nicht auf die Schönheit der Welt hinweisen, die so brüchig ist in ihren entsetzlichen Phänomenen. Dostojewski beugte sich über einen tiefen Brunnenrand, um hinabzuschauen in das Dunkel, bis in 20, 30 Meter Tiefe das Wasser ein Stückchen Himmel widerspiegelt. So schaute Dostojewski in die Abgründe der menschlichen Seele, um von ihnen her zu zeigen, dass es die Sonne geben muss, weil anders ein Mensch gar nicht leben kann. Das stand mir sehr, sehr nah. Und es war für mich die Erklärung, wie man Psychoanalyse und Theologie auf dem Hintergrund des Glaubens, unbedingt des christlichen Glaubens, mit seinen Impulsen zum Mitleid, Verstehen, nicht verurteilen und Menschlichkeit integrieren kann. Im Bild gesprochen sind es die drei Brüder Karamasow. Da ist Aljoscha, der glauben möchte. Da ist Dimitri, der in seiner Triebhaftigkeit und Impulsivität sich vorkommt, beinahe wie ein Mörder. Und Ivan, von dem sein Bruder sagt, er ist wie Staub, den der Wind aufweht. Er ringt um Gott, er entwickelt die Geschichte vom Großinquisitor wie ein präsowjetisches Beglückungslager, ein Glückseligkeit-Zuchthaus, nennt Dostojewski das um 1870 schon, was da heraufkommt. Man will die Freiheit des Menschen nicht mehr, weil sie so missbrauchbar ist. Unheimliche Gedanken, wie sie in der ganzen westlichen Literatur so nie vorkommen. Ob Sie Dostojewski lesen oder wen auch immer eigentlich, Turgenev, Tschechow, Gorki, ist ein ungeheuer warmes Gefühl von Mitleid in allem. Es ist von Anfang an die richtige Perspektive auf die menschliche Wirklichkeit. Und so ist es so erschütternd. Ich habe natürlich französische Literatur, deutsche Literatur, jede Menge. Und ich brauche sie, um zu leben. Es ist nicht nur die Sprache, die ich dabei übernehme, sondern vor allem die Erfahrungen, die Sichtweisen, die Zuordnungen von menschlichen Schicksalen und Charakteren. So, denke ich, muss man die Bibel lesen. Unabhängig davon geht es gar nicht. Man darf nicht fragen, war Abraham historisch 1800 vor Christus oder wann auch immer, sondern wo lebt er heute? In mir, in meinem Nachbarn. Wo finde ich Menschen, die keine Heimat mehr haben und auf der Suche sind? Die Hoffnungen haben, die sich fast allzu spät realisieren, die, wenn sie ankommen, gar nicht wissen, ob sie richtig an dem Orte sind, und sie folgen immer einer Stimme, die des Nachts unter den Sternen zu ihnen redet. Ein fantastischer Traum. So könnte ich dranbleiben. Die Bibel ist als erstes ein ganz, ganz großartiger Roman der menschlichen Seele.
Herr Drewermann, am Anfang unseres Gesprächs haben wir erwähnt, dass Sie schon als junger Mensch begonnen haben mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Jetzt sind Sie 70. Wie haben Sie für sich diese Frage bisher beantworten können?
Ich habe eigentlich die Fragen selber beibehalten, die Antworten erweitert, vertieft. Aber die Antworten ergeben sich ja aus den Fragestellungen. In den letzten Jahren habe ich sehr intensiv mich beschäftigt mit der Auseinandersetzung der Naturwissenschaft. Paläontologie, Biologie, Kosmologie, Neurologie, das sind eine Menge von Arbeiten, in denen ich die alten Fragen, was ist der Mensch, was ist mit der menschlichen Seele oder der Hoffnung angesichts des Todes, was ist es mit dem Leben und dem Standort des Menschen in der Evolution, Was ist mit den kosmologischen Theorien über die Entstehung der Welt? Kurz all die klassischen Fragen der Schöpfungstheologie noch einmal durchgehen wollte. Und das Ergebnis scheint mir eindeutig. Immer noch tun die Theologen so, wie wenn der erste Satz der Bibel im Anfang schuf Gott Himmel und Erde eine klare Auskunft wäre. Warum etwas ist und nicht lieber nichts. Gott hat es gemacht. Das ist die Auskunft für jedes Geheimnis. Vor 50 Jahren, am Ende der Schulzeit, war noch die Hauptdiskussion, ob Leben entstehen kann, ohne kreativen Schöpfungseingriff Gottes. Der Kreationismus war damals nicht eine Restmode im Bibelgürtel Amerikas, das war die gängige Theorie der Theologen. All diese Vorstellungen haben sich gerettet noch bis vor etwa 30 Jahren, dass die Entstehung des Universums zumindest ein Geheimnis ist, das nur in den Händen Gottes liegt. Die Evolution mag es ja geben, auch die Übergänge von Tier zu Mensch, folglich auch von Materie zu Geist, das alles kann ja sein, aber die Tatsache der ganzen Welt, da braucht man doch eine Erklärung. So hat noch Johannes Paul II. Gedacht. Stephen Hawking schreibt mal, er war auf Einladung der Jesuiten im Vatikan und man wurde dort begrüßt von seiner Heiligkeit mit der Erklärung, sie möchten alles erforschen, aber das Geheimnis der Tatsache der Welt sollten sie nicht erforschen, denn Anfang der Welt, der sei Gottes. Und Stephen Hawking fürchtete, es geht ihm wieder wie Galilei, denn das war sein Thema. Kosmologen erforschen heute die Anfänge der Welt, quantenmechanische Theorien über Vakuumfluktuation. Die Frage ist, wie kann man Theorien beweisen, wenn man über Experimentalbedingungen in diesen unglaublichen Energiekonzentrationen nicht entfernt verfügt. Mit anderen Worten, alles, was die Theologen naturphilosophisch oder metaphysisch behauptet haben, ist im Verlauf der letzten 50 Jahre delegiert worden an die Naturwissenschaften. Und da muss eine völlig neue Diskussion geführt werden, die sehr spannend sein kann, wenn sie ehrlich ist. Das Ergebnis wird lauten, dass man nicht über die Visierlinie der Welt Gott sehen kann. Dass der Kausalsatz nicht zu Gott führt, wie man seit dem Mittelalter in den sogenannten Gottesbeweisen behauptet hat. Ich denke umgekehrt, der Schöpfungsglaube antwortet nicht in Erklärung von Welt, Tatsachen und Zusammenhängen. Wenn wir fragen nach Gott, möchten wir eine Grundlage für unsere Existenz gewinnen. Kein Naturgesetz kann sagen, warum es uns als Person geben soll. Es gibt Ursachen, wie wir entstanden sind, natürlich. Aber es gibt keine hinreichende Begründung dazu, warum gerade Sie oder ich existieren sollten. Als Personen in dieser individuierten Form. Man hätte uns nicht vermisst und die Zeit ist schnell, wo kein Mensch glaubt, wir hätten leben müssen. Diese Begründung, diese Rechtfertigung, diese innere Notwendigkeit zum Sein kann eigentlich nur die Liebe schenken. Wenn ein Mensch einen anderen liebt, findet er, es muss ihn geben. Hier auf der Steinplatte am Dom sitzt ein Bettler mit einem Hund im Schoß. Diesen Hund muss es für den Mann geben. Man muss nur sehen, wie er ihn streichelt. Der Hund wird sterben und der Mann auch, aber in ihrem Lebenszusammenhang ist ein Stückchen Zuwendung und Liebe und also Notwendigkeit. Wenn wir das ins Unendliche verlegen, ist das die beste Form, zu Gott zu finden. Nicht die Naturwissenschaften, aber die Fragen der Existenz. Und dann antwortet der Schöpfungsglaube, indem er uns standhalten lässt als Menschen inmitten einer Welt, die alles andere als menschlich ist. Nicht mal die menschliche Geschichte ist entfernt, so wie wir sie brauchen würden, dass sie den Titel Menschlichkeit verdient, ist voller Barbarei. Aber dagegen anzustehen, mit einer anderen Vision, das ist die Sache Jesu und das ist der Grund, weswegen ich ihn und den Gott, den er uns schenken wollte, leidenschaftlich glaube.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.